Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge heute von unserem Podcast Macht der Epigenetik. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast mit dabei, und zwar den lieben Till. Lieber Till, schön, dass du da bist. Wer bist du denn?
Hallihallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Dr. Till Sukop. Ich bin Sportwissenschaftler auf dem Papier. Schwerpunkt war Sportmedizin, aber ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker. Letztendlich bin ich als Fitness- und Verjüngungscoach oder Gesundheitscoach bekannt, weil ich schon über 15.000 Menschen dabei geholfen habe, schlanker zu werden, jünger zu werden, also den Körper um Jahre bis Jahrzehnte zu verjüngen, ihre Wunschfigur zu erreichen und das Ganze mit einem Aufwand, der maximal 2 Stunden pro Woche erfordert. Und das mache ich auf vielfältige Weise. Ich hatte knapp 10 Jahre lang eine Trainingshalle, wo ich Seminare, Gruppentrainings, Einzeltrainings gegeben habe. Ich habe in der Reha gearbeitet und ansonsten online über Online-Kurse, Bücher, DVDs versuche ich, Ideen in die Welt zu bringen. Und jeder darf sich bedienen, wenn er sich angesprochen fühlt, und wenn nicht, ist das auch in Ordnung.
Ja, wir haben uns kennengelernt bei unserem Online-Kongress, den wir bei uns gemacht haben. Da warst du auch einer der Speaker. Und ich kann mich erinnern, und das fand ich sehr eindrücklich, du hast gesagt, es geht nicht darum, zu denken, dass man während der Woche oder ja ganz, ganz, also jeden Tag irgendwie 1 Stunde lang Sport machen muss, um wirklich auch Resultate zu sehen. Und das ist mir wirklich auch hängen geblieben, wo ich mir gesagt habe, hey, das ist mal richtig cool. Wie machst du das? Steigen wir einfach mal in dieses Thema so ein. Wie machst du das, dass die Menschen da draußen nicht irgendwie 1,5 Stunden auf dem Laufband stehen müssen, um Resultate zu sehen?
Ja, also ich biete ganzheitliche Fitness- und Gesundheitscoachings an. Speerspitze, ich fange meistens über die Fitness an, weil ich das am leichtesten fällt es mir, da was zu verändern. Ich kann tatsächlich bei vielen Menschen, die schon was für sich tun, ich hole ein bisschen aus, die Trainingszeit oftmals halbieren, teilweise auf 1/3 reduzieren, und die haben immer noch dieselben und oftmals sogar bessere Ergebnisse. Dass wir uns bewegen müssen, das sollte allen klar sein, vor allen Dingen die hier zuhören bei deinem Podcast, sprich an Bewegung kommen wir nicht dran vorbei. Wir brauchen Bewegung, um gesund, leistungsfähig zu bleiben, vital zu sein. So. Und unsere Vorfahren, je nachdem, wo die so gelebt haben, waren, ich sage jetzt mal, bestimmt 12 Stunden körperlich aktiv. Da gibt es unterschiedliche Untersuchungen. Das ist für den heutigen Menschen in unserer Zivilisation schwierig. Das heißt, wir sind gezwungen, Bewegung künstlich in unseren Alltag einzubauen. Das geht am besten durch Training, durch gezielte Bewegung, weil wir dann, wenn wir es gezielt machen, strukturiert, bei geringstmöglichen Zeitaufwand am meisten erreichen können. Also die wenigsten schaffen es am Tag, 6 bis 12 Stunden zu wandern zum Beispiel. Und dann fehlt vielleicht noch ein bisschen Krafteffekt. So, deswegen, das ist jedem klar. Da die meisten aber denken, so viel schaffe ich gar nicht, wie viele machen. Also im Fitnessstudio sind viele 1,5, 2 Stunden beschäftigt. Das muss es alles gar nicht sein. Wir brauchen weder ein Fitnessstudio, wir können alles zu Hause machen. Und deswegen habe ich, vor 20 Jahren haben wir angefangen mit Untersuchungen, wir haben nicht geguckt, wie viel muss denn sein, denn da sich die Sportwissenschaft oder die Bewegungswissenschaften sind sich einig, 2.000 bis 3.000 Kilokalorien pro Woche Mehrverbrauch, hieß es in Studien schon von vor 50, 60 Jahren. Wir haben also nicht, oder 90 Minuten sollte es etwa sein, wobei es natürlich pro Woche an Bewegung, wo gesundheitlich wirksame Effekte beginnen. Wobei, das sind Untersuchungen, da muss man mal angucken, was haben die für ein Trainingsprogramm verwendet. Es geht auch anders. Also im Einzelfall kann das komplett anders sein. Aber wir haben einfach angefangen zu gucken, wie wenig ist denn nötig? Und wenn man es gezielt macht, dann habe ich festgestellt, erstmal, wie wenig ist nötig und was können die meisten in den Alltag einbauen? So. Und da habe ich dann ein Konzept entwickelt, das habe ich in erster Linie für mich genutzt. Also ich habe meine eigene Trainingszeit auch halbieren können, bei dem man so 1 bis 2 Stunden in der Woche was macht. Ich rate jedem, mehr zu machen. Aber konzentriert, die meisten, die ich betreue, machen so 1,5 bis 2 Stunden etwa was. Und das ist aufgeteilt in Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Und meine Idee war, 15 Minuten am Tag was zu tun. Das sollte jeder hinkriegen, da gibt es keine Ausrede. Und daraufhin habe ich dann die Konzepte entwickelt und konzipiert, habe mich aber auch immer mal selber dabei erwischt, dass ich auch nicht jeden Tag was mache. sei es mal aus Faulheit oder weil ich erschöpft war oder weil der Tag wirklich lang war, jetzt könnte man sagen, ja komm, mit Gewalt 15 Minuten kriegst du mal hin. Ja, mit Gewalt. Aber wir wollen ja nicht was mit Gewalt, sondern was, was dauerhaft geht. Und deswegen habe ich es flexibel gehandhabt. Das heißt, vom Grundprinzip, die meisten, die zu mir kommen und ich auch, wir möchten uns möglichst täglich bewegen. Und wenn es nur ein bisschen ist, damit wir das gute Gefühl haben, heute habe ich mich bewegt. So. Und so wenig wie möglich, weil, was heißt nicht so wenig wie möglich, so strukturiert wie möglich, weil die meisten Menschen wollen gar nicht zum Sportler mutieren oder haben so viel Freude daran. Aber sie wissen, es ist nötig und deswegen halten wir es möglichst kurz. So, mit diesen 15 Minuten am Tag, ob man die jetzt am Tag macht, also die meisten, die zu mir kommen, wollen jeden Tag ein bisschen was machen, haben das gute Gefühl, dass sie was getan haben. Und wenn mal was ausfällt, ist auch nicht so schlimm, weil man jeden Tag ein bisschen was tut. Die andere Variante ist, die habe ich auch, die Klienten, die sagen, 2 bis 3 Mal die Woche nehme ich mir mehr Zeit, zum Beispiel 45 bis 60 Minuten, das funktioniert auch. Nur wenn dann 1 oder 2 Mal was ausfällt, ist schon wieder schwieriger. Letztendlich geht es aber darum, wir müssen überhaupt irgendwas machen. Und mein Schwerpunkt ist, beruflich, dass ich den Leuten helfe, Konzepte zu entwickeln, die in deren Leben funktionieren. Nicht in meinem, nicht im anderen. Und das kann bei jedem anders sein. Zum Reinkommen brauchen manche vielleicht erstmal eine Übung oder 5 Minuten. Oder über den Tag verteilt mehrere kleine Einheiten. Es geht erstmal darum, einen Weg zu finden. Was macht mir Spaß im Idealfall? Wie möchte ich mich bewegen? Wie oft? Was ist für mich möglich? Und dann reinzufinden. Und wenn die Hürde groß ist, wenn man denkt, oh, jetzt muss ich viel tun, dann würde ich den Anspruch ganz klein machen, sehr wenig mal, also sehr kurz, und dann entweder über den Tag verteilt ein paar Einheiten, was weiß ich, der Klassiker, jede Stunde mal aufstehen, bisschen regeln, strecken, auf der Stelle marschieren, paar Liegestütze, paar Kniebeugen oder ähnliches. Das macht schon eine ganze Menge aus. Es muss nicht am Stück sein und es muss nicht so lang sein. So, das war die lange Antwort auf die kurze Frage. Regelmäßig ein bisschen, hat sich gezeigt, lässt sich in der Praxis flexibler anwenden und dauerhafter. Und hat wahnsinnig gute Erfolge. Also tatsächlich in 1,5 bis 2 Stunden können die meisten, die ich betreue, sämtliche Fitnessziele erreichen. Sei denn, du bist jetzt im Leistungssport unterwegs, da musst du natürlich mehr machen.
Ja, ja. Ja, und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, viele da draußen denken einfach genau was anderes. Und dann machen sie manchmal vielleicht sogar gar nichts. Also sagen sie, okay, wenn ich jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde was mache, oh nee, heute bin ich zu erschöpft, das mache ich nicht. Aber 15 Minuten, wie du sagst,
können auch schon vielleicht viele zu viel schon. Sein. Ja, aber können auch zu viel sein, ja, aber
kann auch.
Ist schon eher was, wo man sagt, das geht, ja. Oder die Leute sind motiviert und fangen an und machen dann am Anfang zu viel, haben Muskelkater und Schmerzen und hören dann wieder auf, weil sagen, das ist ja blöd.
Ja. Ja, das stimmt. Hast du vielleicht so einen kleinen Trick für uns, wie man anfängt, am besten eine gute Routine zu entwickeln? Hast du für dich da eine gute Erfahrung oder, ich meine, du hast ja viele Klienten schon gehabt, wo du sagst, ja, das war so, oder das ist ein Tipp, der häufig hilft, einfach mal anzufangen.
Ja, da gibt es verschiedenste. Also die schon was machen, von denen müssen wir jetzt erstmal nicht reden, da kann man es optimieren. Es ist alles, die Leute fragen sich mal, wie kann ich so kurz was, in so kurzer Zeit so viel erreichen? Also das Beispiel, ich trainiere 2-mal die Woche die Kraft, dauert jeweils 12 bis 25 Minuten, ist nicht viel, und habe mehr Kraft als vor 20 Jahren. Der Tipp zum Reinkommen ist, erstmal sich, man muss natürlich ganz übergeordnet anfangen, die Entscheidung treffen, ich möchte jetzt was tun. Und dann ist es klar, wenn ich jetzt anfange, was zu tun, muss ich aus meiner Komfortzone raus, denn das Gewohnte bisher hat ja nicht funktioniert, ich habe ja nichts gemacht. Und dann frage ich meine Klienten auch, ich sage keinem Menschen, was er tun soll. Ich frage, gut, du willst jetzt was tun, du hast dich an mich gewandt, an wie vielen Tagen in der Woche kannst du dir denn vorstellen, was zu tun, was dann für dich realistisch ist? Ohne dich jetzt groß zu zwingen. Und dann sagen sie mir was. 1, 2, 3, 4, 7 Tage die Woche. Bei 7 Tage sage ich mal, mach mal nicht mal erst mal 5, dann hast du noch 2 Reserve. Also erstmal überlegen, was ist denn für mich möglich? Oder was kann ich mir gut vorstellen? Anzahl der Tage in der Woche. Als nächstes dann, wie lange jeweils kannst du dir vorstellen? Ist es eine Übung? 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15? Was stresst dich nicht? Und dann muss man es einfach ausprobieren. Und dann ist natürlich noch die Frage, also alles vorher gut durchdenken. Bin ich ein Typ, der zu Hause trainieren möchte und das kann? Oder ist das keine Atmosphäre, wo ich trainieren kann, weil ich sehe, was da alles für Aufgaben sind? Möchte ich vielleicht lieber im Fitnessstudio in der Trainingseinrichtung trainieren? Hat Vorteile, man kommt raus, da ist eine Trainingsatmosphäre, hat Nachteile, riesen Zeitfaktor. Also in der Zeit, wo andere hin und zurück fahren, habe ich mein Training schon erledigt. Und das sind erstmal die ersten Dinge. Dann müsste ich mir überlegen, wann passt es denn gut in meinen Tag? Und das auch bei jedem anders. Für die meisten ist es am besten, wenn sie es morgens machen. Morgens ist eine der ersten Sachen. Manche machen es ziemlich schnell nach dem Aufstehen. Die anderen wollen, also die Selbstständigen oder die im Homeoffice sind, die wollen vielleicht erst was beruflich oder für sich schaffen und dann als Ausgleich das Training. Morgens hat den Vorteil, auch wenn viele morgens nicht in der Stimmung sind, du hast es erledigt, hast es hinter dir, kannst es abhaken. Es gibt dir mehr Energie. Alle Leute wollen ja mehr Energie haben. Training gibt Energie, wenn man es richtig macht. Also die Klienten berichten immer, oh, ich war müde und dann habe ich doch trainiert und plötzlich hatte ich wieder Energie. Ja, du hast die Stresshormone gesenkt und bekommst Energie. Also du hast Energie für den ganzen Tag. Es kann nichts mehr dazwischen kommen. Wir wissen, es kommt immer irgendwie was dazwischen und dann gibt es Ausreden. Und du freust dich, weil du es schon gemacht hast. Das ist der Vorteil für morgens. Die anderen sagen, morgens geht nicht. Warum auch immer. Muss früh zur Arbeit, muss die Kinder für die Schule fertig machen. Passt einfach nicht. Du könntest es in der Mittagspause machen, als Ausgleich gegen das Tief, den viele so am frühen Nachmittag haben. Oder nach der Arbeit. Bevor man sich hinsetzt, erst trainieren, denn wer sich hinsetzt, hat in der Regel verloren, weil man sich dann überlegt, warum man, ach schön, jetzt sitzen, warum man es jetzt gerade verdient hat, heute mal nicht zu trainieren. Also bevor man sich hinsetzt, ganz wichtig, erst trainieren, danach kann man sich hinsetzen. Nach der Arbeit hat es den Vorteil, man ist müde, man ist erschöpft, hat eigentlich gar keine Lust. Und wie gesagt, dann kann ich aktiv durch die Bewegung die Stresshormone abbauen. Ich kriege mehr Energie für den Abend, habe mehr für mich vom Abend, die Familie, wenn man eine hat, hat mehr vom Abend. Also die Uhrzeit spielt nur eine Rolle, wenn ich im Profisport unterwegs bin. Dann gucke ich, wo habe ich optimale Leistungsfähigkeit. Ansonsten ist erstmal wichtig, dass ich was mache. Mache ich es morgens oder abends oder morgens oder mittags oder abends oder morgens ein bisschen, mittags ein bisschen, abends ein bisschen oder verteilt. Das ist bei jedem anders. Das sind die Grundüberlegungen, wann würde es mir passen und dann ausprobieren. Am besten, es ist eine neue Gewohnheit. Die sitzt nicht drin und im Alltag kommt immer was dazwischen. Wir müssen irgendwie uns einen Plan machen. Am besten in den Kalender reinschreiben. So blöd es ist, die eigene Trainingszeit als wichtigen Termin, Eigenzeit in den Kalender eintragen oder auf Zettel notieren, dass man das auch wirklich macht. Denn es braucht ja so, ja, 14 Tage, 3 Wochen, bis so die erste Umstellung ankommt, bis man sich an die Übung gewöhnt hat. Aber das sind so die besten Tipps, erstmal genau überlegen und lieber etwas kleiner anfangen, einschleichen. Also wenn das, entweder hat man den starken Willen, sagt, ich halte es nicht aus, ich will jetzt was verändern, ich muss jetzt was verändern, oder der Arzt sagt, jetzt muss ich dringend was tun, sonst du bist insulinresistent, jetzt droht der Diabetes oder du musst dringend was tun. Das könnte ein Grund sein. Und ansonsten, wenn das Gehirn immer noch ein bisschen meckert und Ausreden sucht, dann ist der Anspruch zu hoch. Dann würde ich es runter machen. Dann müssen wir gehirngerecht trainieren. Also je lächerlicher es ist, was man tut, um reinzukommen, desto leichter fällt der Einstieg und dann kann man mehr machen. Heißt, was stresst dich denn nicht? Ist es eine Übung? Ist es jetzt, während du diesen Podcast hörst, dabei ein paar Liegestütze und ein paar Kniebeugen zu machen? Als Beispiel. Oder also meistens eine Übung, es sind 2 Minuten, klein anfangen, dann hast du schon das gute Gefühl, du hast was getan. Also die Einstiegshürde ganz gering machen, sodass das Gehirn überhaupt nicht meckert, oh, brauche ich ja mich nicht umzuziehen, schwitze ich ja nicht, super. Aber du hast angefangen. Und dann kommt folgendes Phänomen, oder 2. Du hast das gute Gefühl, du hast angefangen, du hast was getan. Und das 2. ist, häufig, wenn du erstmal angefangen hast, machst du sowieso ein bisschen mehr. Darauf würde ich nicht spekulieren, aber meistens ist es so, wer erstmal 2 Minuten, 5 Minuten was macht, der macht auch 10, 15. Also ist nur der Einstieg dann richtig. Das heißt, für viele wäre das Ritual nicht, zu trainieren oder anzufangen zu trainieren, sondern schon viel vorher vielleicht die Sportkleidung rauszulegen und anzuziehen. Das sind ganz heiße Tipps, die funktionieren sehr, sehr gut.
Sehr cool. Was ich auch schon gehört habe oder was ich auch immer mal wieder auch bei unseren Patienten empfehle, dass ich sage, hey, okay, du möchtest laufen gehen, ja, wenn dir Laufen liegt, aber du kannst sie nicht aufraffen, dann stell doch schon mal die Schuhe raus und du siehst sie jeden Tag. Ja. Das ist schon mal eine Sache. Oder was ich auch sehr, sehr spannend finde, viele haben ja auch oder manche Menschen haben eine Sauna im Keller. Und ich habe mir jetzt vor kurzem eine Infrarotsauna ins Schlafzimmer bauen lassen. Mm. Und zwar tatsächlich ins Schlafzimmer. Warum? Weil ich dort schlafe. Das heißt, die ganze Zeit gehe ich ein und aus und sage, okay, ich war heute noch nicht in der Sauna, in der Infrarotsauna, 15 Minuten. Also ich gehe jetzt halt noch mal rein oder kurz vorm Schlafen oder halt so welche Dinge. Und das ist echt ein guter Vorteil, wenn man es immer wieder sieht.
Ja.
Du bist ja, oder du nennst dich ja auch Verjüngungscoach und ich weiß, dass du das auch misst. Wenn wir jetzt über Thema Langlebigkeit sprechen, wenn wir jetzt über Thema Verjüngung sprechen, dann spielt Bewegung hier eine außerordentliche wichtige Rolle, weil Muskelmasse, auch in Studien gezeigt hat, mit unserer Langlebigkeit und vor allem aber auch mit unserer, in Anführungsstrichen, Verjüngungsmöglichkeit korreliert. Magst du da vielleicht auf diese Thematik eingehen?
Ja, ich weiß nicht, wie tief ich reingehen soll. Also es gibt, ich glaube, in Israel gab es eine Zwillingsstudie mit 2000 Zwillingen. Die einen waren Couch-Potatoes und die anderen waren aktiv. Und von den aktivsten im Vergleich zu den faulsten Geschwisterkindern ist die Alterung rückgängig geworden. Also die Telomerenden sind nicht kürzer geworden, die sind gleich geblieben, da haben sich sogar wieder ein bisschen vermehrt. Also man kann tatsächlich auf Zellebene, auf kleinster Ebene sich verjüngen. Sport, Training, also mangelnde Muskelkraft und Muskelmasse ist einer der Hauptfaktoren, wenn nicht gar der Hauptfaktor, für vorzeitige Alterserscheinung. Ja, Elektrosmog, Stress, Ernährung, freie Radikale, Vergiftung und spielt alles eine Rolle. Aber das ist einer der Faktoren, das ist der Hauptfaktor, warum Menschen pflegebedürftig werden und ins Altersheim kommen. Und auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen, wo Menschen aus dem Altersheim wieder ausziehen konnten, weil sie angefangen haben, sich wieder vermehrt zu bewegen. Also man kann sehr viel machen. Es ist möglich, sich in 3 bis 6 Monaten körperlich, biologisch um 10, 20 Jahre zu verjüngen. Auch darüber hinaus, vielleicht nicht im halben Jahr, aber wir hatten einen 70-Jährigen im Seminar, hatte Blutwerte und Fitnesswerte nach einem Jahr wie ein 35-Jähriger. Also es ist eine Menge möglich und der Aufwand ist relativ gering. Deswegen, es gibt verschiedenste Messmethoden. Vor 20 Jahren kam der Age-Scan auf den Markt mit, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro der gekostet hat, Lungenfunktion, musste man pusten und Reaktionstest und Hörtest und Augentest und. Hormonwerte, Blutwerte, was auch immer. Ich handhabe es in der Regel erstmal einfacher. Die Leute fühlen sich jünger, gucken in den Spiegel, sehen jünger aus und im Fitnessbereich kann man einfach gucken, man kann sie anhand des deutschen Sportabzeichens zum Beispiel schauen, wie bin ich bezogen auf meine Altersklasse, oder im Internet kann man schauen, es gibt das europäische Fitnessabzeichen, das kann man zu Hause machen, da gibt es Anleitungsvideos und dann kann man gucken, in welchen Bereichen Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit, in welcher Altersklasse bin ich denn eigentlich, nicht was steht auf meinem Geburtsstein, sondern wie bin ich von der Fitness her, und so kann man sich dann tatsächlich entsprechend verjüngen. Also die wenigsten von meinen Klienten machen jetzt solche Tests. Es gibt auch natürlich ganz einfach hier diese, ganz simpel, die Fragebögen im Internet, biologisches Alter. Manche sind etwas wissenschaftlich orientierter, andere ein bisschen weniger. Aber wenn man davon mal, ich sag mal, 3 bis 5 macht, dann findet man 1, 2 gute dabei. Da kriegt man auch schon einen ganz guten Überblick, wo man sich von seinem aktuellen Lebensstil, in welchem biologischen Alter man sich bewegt. Und gleichzeitig hat das den Vorteil, anhand der Fragen weiß man, was müsste ich denn machen, um bessere Punkte zu machen? Also jetzt könnte ich natürlich mich veräppeln und sagen, ich esse 3-mal Fisch die Woche und gehe jeden Tag 20 Minuten spazieren und was da rauskommt. Aber man will sich ja nicht veräppeln, sondern das sind so Möglichkeiten, um das messbar zu machen und natürlich die aufwendigen Sachen, die man halt mit medizinischer Diagnostik noch alles machen kann.
Ja, schön. Das Spannende ist ja auch in dem Bereich der Epigenetik, dass es mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, hier auch den Entzündungsgrad zu messen auf epigenetischer Ebene. Also welche Mikro-RNAs werden gerade von der DNA abgelesen? Dann aber auch in der Form, wie schnell alter ich eigentlich? Also wie schnell ist meine Alterungsuhr? Beziehungsweise kann man Methylierungsstellen testen. Man kann die Telomerlänge, hast du vorhin auch erwähnt, messen und das alles ins Verhältnis setzen. Und das finde ich schon spannend. Also da ist natürlich, wie du auch sagst, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, alles zu messen. Und am Ende geht's aber darum, wie fühle ich mich? Und das vergessen viele Menschen, denn das ist ja das Einfachste, immer wieder zu evaluieren, wie fühle ich mich eigentlich? Ja. Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Es geht auch bei den ganzen, die abnehmen wollen. Mir ist egal, wie viel jemand wiegt, solange er keine Beschwerden hat, nicht in irgendwelchen Risikobereichen liegt und sich wohlfühlt, ist alles wunderbar. Und es geht ja nicht um einen Jugendwahn, sondern darum, dass wir mit möglichst hoher Lebensqualität das Leben genießen können in einem beschwerdefreien Körper, möglichst lange, bis ins hohe Alter, ohne Einschränkungen, wo ich dann selber entscheide, jetzt will ich nicht mehr und dann verlasse ich den Körper. Das ist ja der Idealfall. Und dafür brauche ich einen jungen Körper und einen jungen Geist oder gesund. Und gesund geht meistens mit Verjüngung einher. Je jünger ich bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper noch länger hält. Also wir haben jetzt über die körperliche Ebene gesprochen. Geistig ist ja genau das Gleiche. Einer der Hauptfaktoren oder einer der wichtigsten für ein junges, leistungsfähiges Gehirn, auch rückwirkend, ist wieder körperliche Aktivität. Lange, lange, lange vor Sprachenlernen, vor Sudoku, vor sonstige Sachen. Und was in den letzten Jahren nochmal vermehrt dazu gekommen ist, hat jetzt mit Sport gar nichts zu tun, das, den Geruchssinn zu trainieren, ist mit das Effektivste für ein junges Gehirn, wo man Alzheimer, Demenz, Parkinson teilweise vorbeugen, teilweise rückgängig machen kann, an hochwertigen ätherischen Ölen zum Beispiel riechen, um den Geruchssinn zu trainieren. Wenn man das mit Training kombiniert, also es gibt so viele Möglichkeiten, was jeder selber machen kann, mit geringstem Aufwand. Alles zusammen ist natürlich wieder für die Biohacking-Freaks, die ganze Bücher drüber schreiben, die den ganzen Tag damit verbringen. Aber Otto Normalbürger, der ein bisschen was für sich tun kann, der kann selber bestimmen, welchem Ausmaß wer was machen kann. Und mit selbst kleinsten Sachen kann man so viel erreichen. Ich erlebe ja regelmäßig auch vorher, nachher Blutuntersuchungen, also so simples, normales, großes Blutbild zum Beispiel bei Ärzten oder Leistungsuntersuchungen hier auf dem Fahrradergometer zum Beispiel, dass nach 8 bis 12 Wochen den Ärzten die Kinnlade runterfällt, weil die es gar nicht gewöhnt sind, dass einer sein Leben, seinen Körper so verändern, so verjüngen kann und die Werte so verändern kann, das Ganze ohne Medikamente. Das sind die ja gar nicht gewohnt. Also es ist erstaunlich, was er machen kann. Ja, man kann immer mehr machen und Perfektion würde ich nicht anstreben, aber ich habe geguckt, was ist denn möglich für jeden Einzelnen. Steigern kann man jederzeit. Erstmal anfangen, alles, was wir mehr machen, hat ja schon sagenhafte Effekte. Und ich glaube, dann blühen die Leute in jeder Altersklasse auf.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ich glaube, was vielen einfach nicht bewusst ist, welchen Effekt Bewegung auf jemanden hat. Wenn man wieder anfängt oder beziehungsweise hier eine gute Balance findet. Und ich sehe das, wie du sagst, in jeder Altersgruppe, da kann ich dir einfach nur, kann ich auch sagen, ja, das erlebe ich bei meinen Patienten und bei unseren Patienten im Institut. Wenn wir sehen, dass sie einen Teil ihrer Lebensbereiche wieder hinbekommen, aber Bewegung, wie du sagst, spielt eigentlich, es ist für mich mittlerweile mindestens genauso bedeutend wie Ernährung. Und wenn man sich ja die Studienlage anschaut, dann sieht man eigentlich, dass Bewegung, wenn man jetzt halt hier eine Abstufung oder irgendwie eine Priorisierung hätte, spielt Bewegung noch eine größere Rolle teilweise wie Bewegung, wie Ernährung. Oder wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Wir müssen aber nicht unterscheiden. Es ist ja, aus welchem Erfahrungsbereich komme ich so? Wenn jetzt ein Ernährungswissenschaftler kommt, der sagt natürlich Ernährung, ja, ist ganz geil. Aber wir müssen uns ja gar nicht entscheiden. Warum machen wir denn nicht beides? Und jeder kann gewichten, was ihm wichtig ist. Aber streng genommen, unsere Vorfahren sind aufgewacht und ihnen sind die Äpfel nicht im Mund gefallen. Die mussten sich erstmal bewegen, um Wasser zu finden, um was zu essen zu kriegen. Wenn sie Glück hatten, haben sie was gekriegt. Wenn nicht, hat es länger gedauert. Wenn nicht, haben sie gefastet, was auch wieder gesund ist, sondern was nicht kein Dauerzustand ist. Also Bewegung, mein Professor hat mal gesagt, Bewegung, die Sportmedizin ist die Speerspitze der Präventivmedizin, was genau das ausdrückt. Mit Bewegung fängt vieles an. Viele, die anfangen, sich mehr zu bewegen, haben mehr Lust oder ein höheres Interesse, sich auch gesünder zu ernähren. Das kann mit einem Bio-Apfel am Tag anfangen. Und der Appetit auf andere Sachen lässt in der Regel nach. Wenn ich natürlich übertreibe, kann es sein, dass ich irgendwie übertrieben ist nie etwas gut. Aber das ist tatsächlich, was viele auch am Anfang gar nicht denken. Die denken vielleicht an ästhetische Komponenten oder ich möchte meinen Rücken Gelenkschmerzen loswerden. Und dann stellen sie fest, wenn ich anfange, beweglicher zu werden, ich kriege mehr Energie, ich werde produktiver, meine Haltung wird besser, ich werde von anderen wahrgenommen, ich habe eine andere Ausstrahlung. Sämtliche Lebensbereiche, die sind ja alle miteinander verzahnt, können davon profitieren. Die Beziehung kann besser werden. Ich gehe besser auf andere Menschen zu. Ich werde im Beruf als erfolgreicher vielleicht wahrgenommen, kann mehr Geld verdienen. Es kann in jegliche Richtung gehen und die Leute sagen, oh, das sind Lebensbereiche, die sich bei mir verändern, weil ich ein anderes Selbstwertgefühl, ein anderes Selbstbewusstsein habe, eine andere Ausstrahlung, mir selber mehr zutraue. Ich kann die Welt vielleicht erkunden. Ich kann meinen Hobbys wieder nachgehen, wieder schmerzfrei wandern mit Rucksack oder. Ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, in der Rente mit dem Wohnmobil durch Europa zu fahren und dann bin ich kaputt und plötzlich geht das dann doch wieder. Also das darf man nicht unterschätzen, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt. Und natürlich empfehle ich jedem, das zu kombinieren, aber jeder muss die Gewichtung dann selber finden. Wann baue ich Ernährung ein, Entgiftung, Darmsanierung und was alles dazugehört, entstressende Methoden. Alles greift zahnradartig ineinander, aber ein guter Start ist auf jeden Fall die Bewegung, weil man damit doch sehr viel erreichen kann.
Ja.
Für andere ist die Ernährung der bessere Start. Die fangen mit der Ernährung an und bauen dann manche sind vielleicht so übergewichtig, die können sich kaum bewegen, im Extremfall. Die sollten vielleicht mit Ernährung oder Stressreduktion anfangen und dann langsam in die Bewegung zu kommen. Pauschalitäten gebe ich immer nicht aus. Pauschalaussagen bringen nichts. Jeder muss gucken, was passiert oder was passt zum eigenen Leben. Und dann lieber klein anfangen und immer wieder ein bisschen besser werden, ausprobieren, was funktioniert und dann immer optimieren. Und dann natürlich kommt man auch immer mal wieder raus. Dann kommt ein Umzug, dann ist das Auto kaputt, dann hat die Katze Durchfall, dann langer irgendeine Krankheit, irgendwas eingefangen, wo man oder ein Urlaub oder. Ja, die These war, ist Bewegung vielleicht das Wichtigste?
Ja.
So. Und genau. Tendenziell ja, aber es ist individuell unterschiedlich.
Jetzt ist ja natürlich auch spannend für unsere Zuhörerinnen, vor allem auch, was können wir an Bewegung machen? Womit kann ich eigentlich auch persönlich anfangen? Weil der Podcast ist auch dazu da, dich, also alle, die das Ganze hören oder auch zuschauen, zu animieren. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Gesundheitscoaches dabei, wir haben Therapeuten mit dabei und so weiter. Also wie könnten hier bestimmte Bewegungsmuster aussehen oder wie können wir uns gut bewegen? Was sind da Tipps von dir?
Ja, ganz wichtige Frage. Wir hatten erst das Übergeordnete, wie fange ich an? Und jetzt, was mache ich denn jetzt inhaltlich, wenn ich jetzt alles getroffen habe? Ich weiß, wie oft und was ich mache. Ich breche es immer möglichst einfach runter. Also Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer sollten dabei sein. Es geht für jedes Unterformen. Wir können Schnelligkeitsausdauer und dazu machen. Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, diese drei Blöcke habe ich. Und je nachdem, wie die Anteile beim ausgeprägt sind, sollte man Schwerpunkte setzen. Aber aus meiner Sicht braucht jeder alles. Wenn ich mich auf eins reduzieren sollte, was ich nicht muss, dann wäre es das Krafttraining. Das Krafttraining ist das Wichtigste, um eine hohe Lebensqualität zu haben. Und durch ein gut strukturiertes Krafttraining können die meisten Menschen sämtliche Fitness- und Gesundheitsziele am schnellsten oder mit dem geringsten Zeitaufwand erreichen. So. Die Leute fragen sich mal, wie schaffst du es oder deine Klienten mit so geringem Zeitaufwand so gute Ergebnisse zu erreichen? Ich habe jetzt einen 81-Jährigen vor ein paar Wochen bekommen, der konnte nicht alleine vom Boden aufstehen. Es ist immer eine Mischung aus Technik, Struktur, dass wir wirklich ganz gezielt wie ein Rezept arbeiten und keine Zeit verschwenden, also ganz auf den Einzelnen angepasst. Das mag nicht immer so spaßig sein, dafür haben wir möglichst wenig Zeitaufwand. Im Idealfall finden wir eine Bewegungsform, die uns ganz viel Freude bereitet, das ist das Beste. Denn was uns Freude bereitet, machen wir regelmäßig. Und letztendlich, die Regelmäßigkeit ist das Allerwichtigste. Also ich sage mal als Beispiel, wenn du gerne Rumba tanzt, dann tanz Rumba. Wenn du gerne Schmetterlinge fängst, musst du dir für den Winter was anderes überlegen oder woanders sein. Ansonsten rennst du über die Wiese und versuchst, die Schmetterlinge einzufangen. Im Idealfall macht es Spaß. Wenn es nicht so viel Freude bereitet, dann möglichst kurz halten. Da vergleiche ich es immer gerne mit Zähneputzen. Die wenigsten Leute machen Zähneputzen Spaß. Und trotzdem machen es. So, und wenn man ausgiebig die Zähne putzt mit Interdentalbürsten und Zahnseide und dem Pipapo, was übrigens auch zur Langlebigkeit beitragen kann, der ist vielleicht 10 Minuten am Tag oder länger beschäftigt. In der Zeit kann man schon ein ganzes Training machen. So, und dann baue ich die Kraft und die Ausdauer ein. Einmal die Woche sollten wir die Kraft trainieren. Krafttraining ist, vorhin hat es angedeutet, du kannst ein Ganzkörperkrafttraining in 12 bis 25 Minuten machen. Also ich rechne mal so um die 15 Minuten plus minus, das kriegen die meisten hin. Wir brauchen beim Krafttraining, das erzähle ich gleich, wie man strukturiert, Beweglichkeitsprogramm, ja, je nachdem, wie beweglich du bist, so 7 bis 15 Minuten kriegen die meisten ganz gut hin. Es kommt auch immer darauf an, wie gut, wie schnell kann ich mich bewegen. Je beweglicher meine Wirbelsäule ist, desto beweglicher ist auch der Geist. Ich kann noch mehr Neurotransmitter ausschütten, das heißt, die starr sind, haben auch häufig eine starre Geisteshaltung. Also, was bedeutet jung? Wir hatten vorhin noch über Tests gesprochen. Je beweglicher meine Wirbelsäule ist und je leichter ich zu Boden gehen und wieder aufstehen kann, mit möglichst wenig Arm- und Handhilfe, desto jünger ist mein Körper. Das sind so die simpelsten Beweglichkeitstests. Also einmal die Woche sollten wir die Kraft trainieren. Wenigstens bei der Ausdauer ist es ähnlich. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn ich einmal die Woche 20 Minuten ein intensives Ausdauertraining mache, intensiv heißt, ich schaffe es noch mit Nasenatmung, also über die Nase einzuatmen, ohne zu hecheln, das wäre ungesund, dann habe ich schon schützenswerte Effekte, was Herzinfarkt, Schlaganfall angeht oder wenn ich einen bekomme, dann ist die Chance geringer, dass ich daran versterbe. Ich kann meine Ausdauer verbessern, Mitochondrien vermehren, vergrößern. Also einmal die Woche Kraft, einmal die Woche Ausdauer wäre das absolute Minimum. Ich empfehle den meisten, die ein bisschen ambitionierter sind, zweimal die Woche ein Krafttraining durchzuführen, zweimal die Woche so ein Ausdauertraining also mein Ausdauertraining dauert 10 bis 20 Minuten in der Regel. Ich mache es eher intervallartig, etwas höhere Intensitäten mit Pausen, immer an den Einzelnen angepasst. Und dann 2-3 Mal die Beweglichkeit. Also Minimalprogramm wäre einmal die Beweglichkeit, einmal Kraft, einmal Ausdauer. Und je mehr, desto besser. Wenn ich jetzt viel im Garten arbeite oder andere Hobbys habe, dann kann ich das wunderbar ergänzen, indem ich einmal die Woche ein Krafttraining mache. Wenn ich ambitionierter bin, mache ich es 2-mal die Woche. Wenn ich sehr ambitioniert und jünger bin, dann kann man es natürlich auch dreimal machen, immer auf den Körper hören. Aber Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer gehören dazu. Dann habe ich schon mal die Grundlagen. Von den Bewegungsmustern, die du angesprochen hast. Es gibt tausende von Übungen, aber ein gutes Programm. Die meisten einigen sich auf 7 grundlegende Bewegungsmuster. Wenn man die drin hat, dann hat man schon ein recht gutes Trainingsprogramm. Und zwar sollte eine drückende und eine ziehende Oberkörperübung dabei sein. Drückende Oberkörperübungen können horizontal sein, Liegestütze, Bankdrücken oder nach oben vertikal drücken, über Kopf drücken, mit dem Gewicht oder ja, ohne Gewicht ist ein bisschen schwierig. Handstand ist ein bisschen schwierig. Rückwärts krabbeln könnte in den Überkopf drückenden Bereich gehen als Beispiel. Also ich brauche eine drückende Oberkörperübung. Nach vorne oder nach oben drücken. Oder ich habe beides im Programm. Dann als Gegenpart eine ziehende Oberkörperbewegung. Horizontal ziehen, eine Ruderzugübung am Gerät, mit Hantel, mit Gewichten, am Schlingentrainer. Oder nach unten ziehen, das ist an der Stange hängen. Das sind Klimmzüge, Hangeln, Klettern, sowas. Das heißt, eine ziehende, eine drückende Übung für den Oberkörper. Für den Unterkörper genau dasselbe. Drückende Übungen werden als fallen unter den Bereich Kniebeugen, Hocken und Ausfallschritt, Kniebeugen, also in Schrittstellung sollte ich auch den Körper absenken, wieder hochgehen oder einbeinig. Hip-Hinge heißt im Englischen, ja, Hüftscharnierbewegung, hüftbetont, Hüfte nach hinten beugen und wieder strecken. Bei den Kniebeugen, da habe ich mehr die Oberschenkelvorderseite, mehr die vordere Kette des Unterkörpers mit drin. Bei dem Hüftbeugen, wo ich die Hüfte beuge und dann mich hochdrücke, wie beim Gewichtanheben zum Beispiel oder nach Schulterbrücke am Boden, da habe ich mehr die hintere Muskelkette. So, das heißt, ich habe Drücken und Ziehen für den Oberkörper, eine Kniebeugenbewegung als drittes, eine Hip-Hinge-streckende Hüftbewegung für die Rückseite, eine Bewegung in Schrittstellung, also Ausfallschritte oder Ausfallschritt-Kniebeugen wäre das fünfte. Rotation sollte ich mit drin haben, weil unser Körper Diagonalen hat, die Muskeln sind häufig schräg, diagonal aufgebaut, die Muskel schlingen, die Faszienketten sind schräg, diagonal und spiralförmig aufgebaut. Wenn ich Rotation meine, dann meinen wir vor allen Dingen Rotation in der Brustwirbelsäule und in den Hüften, dass wir da den Körper noch ganzheitlicher trainieren können. Und im Englischen Gait heißt, ja, Gang. Das Gehen ist die funktionellste Bewegungsform. Gehen, Laufen, Hüpfen, Springen, Krabbeln, die Überkreuzbewegungen gehören dazu. Ich sage erstmal Fortbewegung im Allgemeinen, im Idealfall irgendwas aus dem läuferischen Bereich, kann auch Wandern sein, kann aber auch Schwimmen, Radfahren, Rudermaschine oder sowas sein. Also diese 7 Sachen, Drücken, Ziehen für den Oberkörper, Kniebeugen, irgendwas in Schrittstellung, Hüftbeugen, Hüftstrecken, Rotation und Fortbewegung. Wenn ich das im Trainingsprogramm habe, das muss nicht alles in einer Trainingseinheit sein, das geht, aber wenn ich das verteile, vielleicht auch auf 2 Trainingseinheiten, also in einem Monat das durchführe, dann habe ich schon ein sehr gutes Grundprogramm. Also es ist nicht so schwierig und für jedes sucht man dann eine Übung sich entsprechend raus, die zu einem passt.
Ja, spannend. Da sieht man, da steht auch eine richtige Wissenschaft dahinter, hinter Sport. Deswegen gibt es ja auch Sportwissenschaften.
Ja, es ist im Idealfall, wird es halt wie ein Rezept dann gesteuert, ja, und angepasst auf den Einzelnen. Also je mehr Struktur drin ist, je besser die Übungen an den Einzelnen angepasst sind und möglichst Ganzkörperübungen einbauen. Das ist auch ganz wichtig, nicht isoliert denken in Gelenken, wie es an einem Fitnessstudio häufig gemacht wird oder im Bodybuilding. Nicht eingelenkig nach Muskeln orientiert arbeiten, sondern in Bewegungsmustern. Wenn ich drücke, habe ich alle drückenden Übungen drin, den Rumpf mit drin. Der Körper sollte als Einheit bewegt werden. Deswegen viele freie Bewegungen im Stand, gern auch mit Gewichten. Wenn ich Zusatzgewichte habe, habe ich automatisch mehr Spannung, mehr Rückmeldung im Körper. Da brauche ich natürlich dann eine Anleitung, dass ich entsprechend da richtig umgehe und zum Beispiel mit geraden Rücken hebe. Aber wenn ich die richtigen Übungen auswähle, wo der ganze Körper drin ist, wo der Körper wieder lernt, als Einheit zusammenzuarbeiten, muss nicht nur beim Krafttraining sein. Es fängt an bei fundamentalen Bewegungsmustern, die aus der Kindesentwicklung. Also das mache ich bei allen. Rollen am Boden, Kopf nicken, Kopf drehen im Bauchlage, Rückenlage, Vierfüßlerstand, auf allen Vieren hin und her schaukeln, über Kreuzbewegungen im Stand, krabbeln, eine der besten Übungen überhaupt. Da tut sich schon wahnsinnig viel.
Na toll. Deswegen,
wenn man schlau trainiert und das strukturiert gut zusammensetzt, kann man wirklich mit sehr geringem Aufwand sehr schnell Erfolge machen. Im Idealfall macht das auch noch Spaß. Und wenn es jetzt nicht so viel Spaß macht, ich muss zugeben, so ein richtig anstrengendes Krafttraining, dann machen mir nur die Ergebnisse Spaß, das Training selber nicht. Deswegen halte ich es auch möglichst kurz. Zumindest sollten die Ergebnisse Spaß machen und der Alltag deinem dann leichter fällt. Also wir wissen von, ich hatte vorhin gesagt, die 80-Jährigen aus dem Altersheim ausgezogen sind. Es gibt aus Italien Studien von 90-Jährigen, die Bedingung zur Studienteilnahme war, wir suchen Menschen im Durchschnitt von 90 Jahren, die durften mindestens 20 Jahre lang körperlich nichts getan haben. Also sie mussten mindestens 20 Jahre körperlich inaktiv gewesen sein. Und dann haben sie zwei Gruppen gemacht. Die eine hat angefangen, ein gezieltes Training durchzuführen, also im Rahmen, ich weiß nicht mehr, ich sage es mal dreimal die Woche. Und die anderen nicht. Und dann haben sie die nächsten Jahre begleitet. So die, die im Alter von 90 als Untrainierte, weil sie 20 Jahre oder länger nichts gemacht haben, angefangen haben, haben ihr Wohlbefinden verbessert, ihre Energie gesteigert, ihre Gesundheit hat sich verbessert. Sie haben länger gelebt, waren glücklicher und das macht doch Mut. Und teilweise ist es auch nur Technik. Also wenn mein Alltag eingeschränkt ist, ich hatte vorhin gesagt, ich hatte vor ein paar Wochen einen 80-Jährigen bekommen, der kam nicht mehr, also der wollte, war vom Kopf her voll fit, aber die Familie macht gerne Spaziergänge oder Wanderungen, so 10 Kilometer. Der konnte nur 600 Meter gehen, da musste er sich hinsetzen. Und er kam nicht alleine vom Boden nach oben, sei es nach dem Sturz oder was weiß ich, Schuhe binden oder ähnliches. Ich habe ihm eine Technik gezeigt, also zwei vorgestellt, wie er von alleine hochkommt. Er kam in der ersten Trainingseinheit aufgrund einer geänderten Technikausführung schon direkt viermal alleine hoch, hatte Riesenaugen und blühte dann durch simple Übungen richtig auf und hat wieder Mut geschöpft und gedacht, na, ich kann doch noch vielleicht die Wanderung mit meinen Familie, mit meiner Familie bald wieder machen oder mit meinen Enkelkindern am Boden spielen oder meine Enkelkinder schmerzfrei annehmen oder ähnliches. Also sowas macht Freude, es ist nie zu spät. Man muss nur das richtige Programm finden und wie sich das zusammenstellt, das ist bei jedem anders. Wichtig ist, dass wir irgendwas finden, was wir dauerhaft machen können.
Na, schön. Ja, lieber Till, schön, dass du da warst. Ich möchte, oder stelle ich auch immer am Ende des Podcasts, das stelle ich immer drei oder eine Frage, und zwar, welche drei Gesundheitstipps hättest du, wenn du dich auf drei beschränken müsstest?
Das ist ja eine harte Nummer.
Ja, gell?
Da muss ich die übergeordnet wählen.
Ja, genau.
Drei. Ausreichend bewegen. Mhm. Ausreichend heißt von der Menge, von der Intensität. Gesund, rein, naturnah ernähren. Ich gebe keinem Ernährungskonzepte vor, weil die irgendwie fast alle funktionieren, nur nicht bei jedem. und möglichst giftfrei leben. Mhm. Heißt zum einen natürlich, das machen viele, die sich gesundheitsbewusst verhalten, den Körper immer mal wieder entgiften, ich sag mal wenigstens einmal im Jahr oder als Kur. Aber was dann viele nicht bedenken ist, die Giftzufuhr von außen reduzieren. Also unser Essen, unsere Luft, unser Wasser, es ist ja letztendlich alles vergiftet, auf mehr oder weniger starkem Maß. Aber eine der giftigsten Umgebungen ist unser Haushalt. Was wir da an Kosmetika, Chemie, Waschmitteln, Putzmitteln haben, es ist Wahnsinn. Ich glaube, wir werden alleine zu Hause im Schnitt mit 300 Chemikalien belastet, den Haushalt auf giftfrei umstellen. Also das sind meine drei Top 3, wenn ich mich, zum Glück muss ich mich nicht reduzieren, aber Bewegung, Ernährung und möglichst Körper entgiften und Gift, ein Gift, möglichst giftfreies Leben, sofern es denn geht. Damit kommt man, glaube ich, schon ziemlich weit.
Zum Glück muss man sich nicht entscheiden, das ist gut.
Ja, vor allem jetzt, wo ich drüber nachdenke, überlege ich, Stressausgleich ist auch schon wichtig, aber ist da in gewisser Weise auch schon ein bisschen mit drin. Aber das wäre ja, dann also auch dazu Stress, Schlaf. Also ja. Wir müssen uns nicht entscheiden, aber ich bleibe jetzt einfach bei den Top 3.
Ja, perfekt. Ja, Giftstoff ist ja auch chemischer Stress im Körper. So, ein bisschen Stress mit dabei. Ja,
und über die Ernährung und
genau.
Entgiftung und Bewegung wird ja auch Stress in gewisser Weise schon.
Ja.
Kann man dem schon vorbeugen.
Ihr Lieben, kann ich euch nur empfehlen. Und lieber Till, schön, dass du da warst. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, euer Manuel.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.